FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
Ja, ist schon super enttäuschend, auch wenn man dann die Dortmunder irgendwie feiern sieht vor der Kurve. Tut das schon weh, weil ich glaube, eigentlich hätten wir es heute sein sollen. Ja, ist schon ziemlich bitter, weil die Leistung absolut nicht zum Ergebnis passt.
Ja, da kann und will ich Timo Hübers nicht widersprechen oder um es mit den Worten von Jürgen die Kobra Wegmann, einst Stürmer in den 80er, 90er Jahren unter anderem für Dortmund zu sagen. Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Dürfte euch bekannt sein, diese legendäre, fast schon philosophische Fußballweisheit. Boah, ist das bitter gelaufen zum Bundesliga-Start bei Borussia Dortmund. Der BVB gewinnt 1-0, weiß hinterher selbst nicht so genau warum. Beziehungsweise andersrum kann es der FC kaum fassen, dass er trotz ganz starker Leistung als Verlierer dasteht. Es fühlt sich ungerecht an, so ist der Fußball leider manchmal. Und es ist nicht unbedingt der Einstieg, den ich mir vorgestellt hatte für unser Wiederhören. Aber eins nach dem anderen, wir lassen uns davon jetzt nicht runterziehen. Im Gegenteil, wir ziehen die Mundwinkel ganz schnell wieder nach oben, ja, und freuen uns jetzt erstmal. Hey, die Bundesliga ist zurück, der FC ist zurück. Die lange Pause ist beendet. Ich kann euch endlich auch hier im FC-Podcast wieder begrüßen. Also, Tag zusammen. Freue mich sehr, dass auch ihr vor euren Lautsprechern zurück seid. Und versprochen, das wird hier keine Depri-Folge. Überhaupt nicht, gleich zum Start. Bei allem fehlenden Glück, zu viel Pech. Und ja klar, natürlich irgendwo auch Eigenverschulden. Musst du halt mal reinmachen, so eine Chance, ne? Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Amen. Es gibt auf jeden Fall aus meiner Sicht keinen Grund, Trübsal zu blasen. Dafür hat dieses Topspiel am Samstagabend in Dortmund einfach viel zu viele positive Dinge aus FC-Sicht hervorgebracht, über die ich sehr gerne sprechen möchte in dieser Folge. Außerdem können wir einen weiteren Neuzugang begrüßen, Farid Alidou. Und wisst ihr, was mir noch richtig gute Laune gemacht hat? Das Gespräch mit einem Neuzugang des 1. FC Köln, der schon ein bisschen länger da ist und mit dem ich mich am Geisbockheim zusammengesetzt habe. Ein Mann, der sich in Dortmund endlich den Traum von der ersten Liga erfüllt hat, mit 28 Jahren. Einen Traum, der fast schon geplatzt schien, den er aber nie aufgegeben hat, wofür er jetzt belohnt worden ist. Leert Paccarada wird auch euch gleich davon erzählen, ja, wie sich das alles für ihn gerade anfühlt. Auch was diese großen Fußstapfen angeht, die Jonas Hector hinterlassen hat. Und er wird euch erzählen, warum seinen Eltern, vor allem Papa Paccarada, das Bundesliga-Debüt fast noch mehr bedeutet. Also seid gespannt. Jetzt aber erst nochmal mitten rein in die Höhepunkte vom ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison, die größtenteils der FC auf seiner Seite hatte. Nur das Endergebnis leider nicht. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. So habe ich das während meiner Live-Reportage im Radio Köln FC Radio erlebt und so Steffen Baumgart, Timo Hübers und Florian Kainz auf und neben dem Platz. Bitteschön.
Kannst du schöner in eine neue Bundesliga-Saison starten als mit diesem Spiel? Ja, okay, wenn das in Köln stattfinden würde, aber das hier löst bei mir nicht viel weniger Gänsehaut aus. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln, volle Hütte, 80.000, beeindruckende Choreo mit vielen, vielen gelb-schwarzen Fahnen und Konfetti auf der Südtribüne, da wo 24.500 treue BVB-Anhänger stehen, aber nicht weniger beeindruckend, auch das, was ich gegenüber sehe. Im Gästeblock, 8.500 FC-Fans sind mitgekommen hier nach Dortmund, unterstützen die Mannschaft. Es ist also alles angerichtet, viel mehr geht nicht. Und um Steffen Baumgart nochmal zu zitieren, wir gehen dieses Spiel mit viel, viel Freude an.
Ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben.
Paccarada spitzelt den Ball zu Waldschmidt, der ins Zentrum. Tiefer Ball auf Ljubicic, nochmal auf Senke, Senke am Strafraum, Senke! Latte Senke, abgeblockter Schuss. Kobel hätte dann nicht mehr eingreifen können. Fast die Führung für den 1. FC Köln in Minute 17. Aber die Dortmunder lassen nicht locker. Jetzt geht es über die rechte Seite, über Malen. Der wird gestellt von Chabot. Malen zieht ein paar Meter ins Zentrum. Immer noch Malen zur Entfernung 30 Meter. Pass auf Hummels. Dortmund hoch aufgerückt. Dann der tiefe Ball auf Brandt. Brandt am 5-Meter-Raum. Brandt und Schwäbe. Schwäbe ist da. Legt den Ball um den Pfosten herum ins Tor. Und das war dann tatsächlich die erste wirklich nennenswerte Torchance für Borussia Dortmund nach einer halben Stunde.
In der ersten Halbzeit war es mir in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen tief. Aber ich glaube, dass wir sehr mutig agiert haben, dass wir auch der Plan klar zu sehen war, was wir wollten.
Und so geht es hier mit einem 0-0 in die Pause.
Dennis Altekin beendet die Nachspielzeit. Das ist eine starke Vorstellung gewesen vom 1. FC Köln.
Wir haben es dem Gegner sehr, sehr unangenehm gemacht, haben immer wieder die Räume durch gute Laufarbeit geschlossen, haben jetzt nicht die allerhöchste Anlaufreihe gehabt heute mal, aber ist, denke ich, trotzdem aufgegangen, waren super im Spiel.
Dann der Pass halb rechts raus auf Carstensen. Der quer auf Ljubicic. Ljubicic in den Strafraum. Carstensen quer an den Fünfer. Und Adamian gegen Kobel. Und da Praller landet dann bei Waldschmidt. Und der jagt den Ball übers Tor. Aber überhaupt kein Vorwurf. Der ist mehr oder weniger angeschossen worden. Auch in dieser zweiten Halbzeit gehört die erste dicke Chance dem FC. Sabitzer. Und zack ist der Ball wieder weg. Und für meine Begriffe, ja, war da der Dortmunder dran. Schnell ausgeführter Einwurf von Schmitz. Carstensen rechts raus. Adamian an den Strafraum und hat die Schusschance für Ljubicic. Rechts vorbei. Sabitzer, nächster Ballverlust. Ljubicic wird gefoult, Vorteil laufen lassen. Fehlgriffe, marschiert rein in die Dortmunder Hälfte. Spielt rechts raus auf Carstensen. Der ist schon fast am Strafraum. Carstensen, Chipball an den Fünfer. Adamian und Kobel auf der Linie. Riesenchance. Kobel hält mit dem Fuß. Den muss er eigentlich machen, Adamian.
Und muss man auch sagen, hat Torbutt dann in dem Moment einen richtig guten Torwart gehabt, weil die Dinger sind nicht irgendwie nur daneben gegangen, sondern die waren auch gut gehalten.
Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Deutliche Leistungssteigerung zum Osnabrück-Spiel. Gute Torchancen gehabt, aber leider kein Tor gemacht. Und dann, wenn du so spät dann das Gegentor bekommst, ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich und enttäuschend.
Julian Brandt läuft an, Ball kommt. Ahne für Flitterer und Kopfballverlängerung und dann das Tor, das gibt's doch nicht, das Tor durch Malen. Das Tor durch Malen im Fallen. Ein Aufsetzer, der dann nochmal in den Winkel titscht. Und da ist dann nichts mehr zu retten, ist das bitter. Ist das bitter. Und ein unverdienteres Tor hat selten gegeben hier für den FC in diesem Stadion. Kurz vor Schluss dieses Eiertor.
Wenn ich mir das Tor nochmal in der Entstehung angucke, eigentlich sollte der Spieler raus, dann bleibt er drin und dann muss er natürlich lange trainieren, um dir den gegen Standbein zu schießen, dass er oben reingeht. Aber so ist Leben.
Ja, jetzt kann man wieder sagen, das ist Dortmunds Qualität. Ich glaube, es war am Ende einfach Glück. Bei uns rutscht er halt nicht rein, bei den Dortmundern schon. Der trifft den nicht mal richtig, wird irgendwie verlängert. Ist einfach super unglücklich.
Paccarada mit der Ecke von der rechten Seite, die dritte in diesem Spiel. Und vielleicht die letzte Aktion. Sechste Minute der Nachspielzeit. Paccarada mit seinem linken Fuß. Ball kommt an den zweiten Pfosten. Kopfballverlängerung und Fehlgriffe! Fehlgriffe, Volley übers Tor. Am 5-Meter-Raum, spitzer Winkel übers Tor. Boah, wenn er den macht in seinem ersten Bundesligaspiel.
Heute fanden wir es richtig, dann ihn zu bringen, gerade auch mit seiner Geschwindigkeit. Ich finde, er hat es gut gemacht. Den Abschluss, den er zum Schluss macht, da hat er dann auch die Eier, das zu machen, um es mal so auszudrücken.
Und das war's. Altekin pfeift ab. Die letzte Aktion hat den FC dann auch nicht belohnt. Sie waren so nah dran an einer dicken Überraschung.
Ich habe mich wirklich sehr geärgert, weil ich glaube, so nah an einem Sieg war ich hier noch nicht in Dortmund, der nicht unverdient gewesen wäre. Aber wenn man sich die Leistung anschaut, dann passt das. Und solange die Leistung passt, werden wahrscheinlich die Ergebnisse zwangsläufig irgendwann folgen. Und ich meine, es war der erste Spieltag, lässt sich darauf aufbauen.
Am Ende steht das 1-0 für Dortmund, da gratulieren wir. Und wir müssen sehen, dass wir aus solchen Spielen mit so einer Leistung, mit solchen Torchancen, einfach am Ende mehr mitnehmen als das, was wir heute mitgenommen haben. Falls es noch einer fragt, ich bin mehr als zufrieden mit den Jungs, weil ich glaube, sie haben es sehr, sehr gut gemacht.
Ja, und das möchte ich auch nochmal ganz, ganz dick unterstreichen. Also ich hatte bis zur 88. Minute so viel Spaß beim Kommentieren des Spiels, wie die Jungs das vor allem in der zweiten Halbzeit gegen den deutschen Vizemeister, ja, wollen wir nicht vergessen, gemacht haben. Das war stark. Also das habe ich lange oder vielleicht überhaupt noch nie, zumindest als Reporter von einer FC-Mannschaft in Dortmund so gesehen. Das hätte mindestens ein Unentschieden verdient gehabt, eher noch ein Sieg. Aber nochmal, wenn du eben das Tor nicht machst, kannst du nicht gewinnen. Ja, und der BVB, der hat schon extrem viel Spielglück bei Malens Siegtreffer gehabt. Es ist nicht zu ändern. Weitermachen, ja, an den Torabschlüssen weiterarbeiten, um konsequenter vor dem gegnerischen Tor zu werden, war ja auch vergangene Saison schon des Öfteren mal das Problem, dass sie da zu viele Großchancen haben liegen lassen. Weiterarbeiten auch am Herausspielen von klaren Chancen. Da wäre durchaus noch mehr möglich gewesen mit etwas mehr Ruhe, etwas mehr Genauigkeit nach guten Ballgewinnen, die der FC immer wieder hatte. Ich denke aber, bei aller Enttäuschung über das Ergebnis ist es vor allem wichtig, sich klarzumachen, was da alles schon richtig gut gelaufen ist. Das war eine Menge. Fangen wir mit den Basics an, die notwendig sind für den Baumgart-Fußball. Die Physis bei der Mannschaft, die passt wieder. Steffen Baumgart hat mit den Spielern in der Vorbereitung offensichtlich richtig gut gearbeitet. Die Laufwerte waren top, der FC war rund 7 Kilometer mehr unterwegs als der BVB. Der FC war stark in den Zweikämpfen, hat mehr gewonnen und vor allem wichtige in den entscheidenden Räumen. Und die Mannschaft war bis zur 96. Minute trotz sehr, sehr schwülwarmen Wetters, auch auf der Tribüne, habe ich geschwitzt ohne Ende, in der Lage, die Intensität hochzuhalten. Immer weiter nach vorne zu spielen. So wie das der Baumgart-Fußball eben verlangt. Ohne das geht's nicht, das war alles da in Dortmund. Nächster positiver Punkt. Durch die Wechsel in der zweiten Halbzeit ist überhaupt kein Bruch reingekommen. Adamian, Olesen, Finkgräfe, die waren gleich voll drin im Spiel. Die hatten dann ja sogar ihre Torchancen zum möglichen Sieg. Adamian, Finkgräfe in der 96. Ihr habt es gerade nochmal gehört. Ja, und wenn wir bei Finkgräfe sind, dann hebe ich auch das gerne nochmal positiv heraus. Er ist das nächste Talent aus dem eigenen Nachwuchs, das es in die Bundesliga geschafft hat. Und das ist schon erstaunlich, finde ich zumindest, wie selbstbewusst der sein Debüt da gegeben hat vor 81.000 Zuschauern. Ich glaube, ich wäre da erstmal erstarrt, wenn ich da auf Selke gekommen wäre. Von Nervosität habe ich bei Max Finkgräfe überhaupt nichts gesehen. Hat ja das bestätigt, was er in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er schon sehr, sehr weit ist für sein Alter. 19 Jahre jung, Max Finkgräfe. Und wenn wir beim Thema Bundesliga-Debüt sind, dann dürfen wir natürlich auch die Neuzugänge beim FC nicht unerwähnt lassen, die ihre Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse gefeiert haben. Rasmus Carstensen und Leat Paccarada. Beide haben in der Startelf gestanden. Und beide völlig zu Recht. Carstensen, fangen wir mit dem an, hat wie schon im Pokal gegen Osnabrück rechts offensiv gespielt. Ist ja eigentlich nicht seine Position. Er ist für rechts hinten geholt worden als Herausforderer von Benno Schmitz. Ist jetzt da sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden zum zweiten Mal. Erst Pokal Osnabrück, jetzt in Dortmund beim deutschen Vizemeister. Und er hat das im Grunde so gespielt, als hätte er vorher nie was anderes gemacht. Also der ist marschiert, der hat Tempo reingebracht, der hat Chancen vorbereitet. Die beste mit der Flanke auf den Kopf von Adamian. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da jedenfalls nicht mit gerechnet, dass Carstensen so kurz nach seinem Wechsel, ist er noch gar nicht lange da, schon so präsent sein kann im Kölner Spiel. Erst recht nicht auf dieser Position. Und Leat Paccarada, der verdient sich auch viel Lob und eine gute Note. Der hat seine linke Seite hinten weitestgehend dicht gemacht. Da ist kaum mal was durchgekommen. Und Dortmund hat ja bekanntermaßen viel Tempo, viel Qualität in der Offensive. Mit zunehmendem Spielverlauf hat aber Paccarada sich immer mutiger offensiv eingeschaltet. Auch das ein Punkt, der mich nach seinem ersten Bundesligaspiel wohlgemerkt sehr, sehr positiv nach vorne gucken lässt. Ja, und deshalb hat dieses Spiel in Dortmund, um das nochmal zusammenzufassen, sehr, sehr vieles hervorgebracht, auf dem sich einfach aufbauen lässt für die kommenden Spiele. Und eins kann ich vorneweg sagen, das sieht auch Paccarada nach dem ersten Frust übers Ergebnis inzwischen so. Aber hört euch das einfach selbst an. Ich habe, wie angekündigt, mit ihm am Dienstagnachmittag mit dem FC-Neuzugang am Geisbockheim zusammengesessen und über ein unvergessliches Bundesliga-Debüt in Dortmund gesprochen, über große Fußstapfen, die Jonas Hector hinterlassen hat, und über unglaublich stolze Eltern, Mama und Papa Paccarada. Hier das Interview. Leat, lass uns gleich zum Einstieg noch mal ein bisschen zurückspulen. Ja, wie bei einer Kassette gab es früher, die Älteren werden sich daran erinnern. Samstagabend 18:27, ihr kommt aus dem Spielertunnel raus, lauft ein ins Dortmunder Stadion. 81.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus, erster Spieltag der neuen Saison, dein Bundesliga-Debüt. Wie hat es sich angefühlt?
Also ich glaube, man bereitet sich so intensiv darauf vor, macht sich so viele Gedanken. Und wenn man dann wirklich dann da rausgeht, verschwimmt irgendwie alles. Klar nimmt man das so ein bisschen wahr, aber da bist du grundsätzlich so im Tunnel, dass du das irgendwie auch so ein bisschen ausblendest. Aber so das erste Gefühl, auch schon beim Aufwärmen, unglaublich, unvergesslich. Und das ist letztendlich auch das, wofür man so die Jahre lang hart arbeitet. Und dafür hat man das alles so geträumt, damit man genau das erleben darf.
Von der Nervosität ging's oder warst du sehr angespannt?
Eiskalt. Also, nee, das nicht. Also angespannt schon, aber ich habe tatsächlich die Gabe, ich nenne sie einfach mal Gabe, dass ich grundsätzlich nicht nervös werde.
Und es hilft vielleicht auch ein bisschen, dass du bei diesem Bundesliga-Debüt ja immerhin schon 28 Jahre alt warst. Max Winkräfer hat auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert nach seiner Einwechslung. Der ist gerade mal zarte 19 Jahre jung.
Ja, fast 10 Jahre jünger.
Hätte, wenn du jetzt 19 gewesen wärst, hätte wahrscheinlich ein bisschen anders in dir ausgesehen, oder?
Ja, ein bisschen schon, aber wie gesagt, grundsätzlich male ich mir eigentlich immer vor Augen, dass es letztendlich nur Fußball ist und dass ich das alles mache, weil es mir Spaß macht. Und irgendjemand hat mal gesagt, Drucksituationen sollte man genießen, weil um Drucksituationen zu bekommen, muss man hart arbeiten und das ist so mehr oder weniger eine Belohnung für etwas, was man so erreicht hat. Von daher ist das alles irgendwie positiv und deswegen sehe ich da gar keinen Grund, irgendwie groß aufgeregt zu sein.
Und Stichwort genießen, ich glaube, das konnten auch die FC-Fans im Stadion und alle, die es am Bildschirm verfolgt haben oder über das FC-Radio, denn ihr habt eine richtig starke Leistung gezeigt beim deutschen Vizemeister. Erste Halbzeit, würde ich mal sagen, auf jeden Fall auf Augenhöhe. Zweite Halbzeit für viele Beobachter und auch für mich die bessere Mannschaft. Ihr hattet Chancen, hättet das Ding selber gewinnen können. Wie viel Spaß hat es in dieser Phase? Wir sprechen gleich noch über das Gegentor, was leider gefallen ist, aber wie viel Spaß hat es dir gemacht, auf dem Platz, euch gemacht? Wie sehr konntet ihr dieses Spiel genießen?
Ja, hat grundsätzlich sehr viel Spaß gemacht. Also es hat sich früh abgezeichnet, dass wir einen guten Tag haben, dass wir uns an die Abläufe halten und dass Dortmund es schwer gefallen ist, sich Torschancen zu kreieren. Dass die am Ende mehr Ballbesitz haben, das ist alles okay. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Das hat auf dem Spiel, auf dem Platz extrem Spaß gemacht. Und ich glaube, dass ich sogar aus diesem Können ein Müssen machen würde. Weil wenn du so auftrittst beim großen BVB, dann verdienst du auch damit 3 Punkte nach Hause zu fahren.
Dann kam aber diese 88. Spielminute. Und ich habe nochmal nachgeguckt, bei transfermarkt.de steht Größe Lehat Paccarada 1,84. Ich glaube, in dieser Situation hättest du dir gewünscht, du bist so um die 1,95. Dann wärst du vielleicht noch drangekommen, ne? Mit dem Kopf.
Ja, also manche haben ja auch schon gewitzelt, dass wenn ich mit dem Zopf gespielt hätte, dass ich wahrscheinlich drangekommen wäre. Aber ja, war extrem bitter. Den Ball trifft er halt genauso, dass er über mich drüber geht.
Schießt sich auch vorher selbst an.
Ja, da kam alles zusammen, aber ja. Das ist dann der kleine, aber feine Unterschied.
Wie groß ist jetzt noch die Enttäuschung ein paar Tage später? Bist du jemand, der sowas dann relativ schnell abhaken kann oder nagt es dann doch relativ lange an dir, so eine Niederlage, wenn sie so unverdient ist, gefühlt zumindest unverdient?
Nee, also die ersten 1-2 Tage, die brauche ich schon, um das so mehr oder weniger zu verarbeiten oder zu verdauen. Unabhängig vom Debüt oder vom guten Spiel, was wir gemacht haben, überwiegt natürlich dann am Ende doch die Enttäuschung, weil letztendlich gehen wir auf 3 Punkte und hätten es auch mehr oder weniger verdient gehabt. Und das macht es dann irgendwie auch noch bitterer, dann so ein Spiel zu verlieren, weil dass du gegen BVB ein Tor kassieren kannst, ja, das ist uns allen klar. Aber die Möglichkeiten waren da, das Spiel zu gewinnen, deswegen ist es dann umso bitterer.
Wie versuchst du nach so einem Spiel und so einer bitteren Niederlage dann runterzukommen und irgendwie ja, das mal vielleicht so ein bisschen beiseite zu schieben im Kopf? Oder liegst du dann nachts im Bett und grübelst über diese 88. Minute noch stundenlang?
Grübeln in der Nacht tue ich tatsächlich, aber ja, ich bin ein Familienmensch. Ich habe meine Leute um mich rum, mit denen ich ganz schnell auf andere Themen komme. Und das bringt mich dann auch schnell auf andere Gedanken. Aber grundsätzlich, wenn ich mal alleine bin, dann rattert es schon im Kopf die ersten Tage. Aber das ist auch okay. Also dafür liebe ich ja den Fußball mit allem, was er mit sich bringt. Von daher 1-2 Tage ist gut, aber dann geht es auch schon wieder zum neuen Spiel.
Und was bleibt? Dein Traum von der ersten Bundesliga ist in Erfüllung gegangen in Dortmund. Und ich kann mich noch dran erinnern, deine Vorstellung im Trainingslager in Maria Alm, da hast du ein schönes Bild gebraucht, hast gesagt, du wartest lange auf diesen Zug, erste Liga. Und wenn er da ist, dann musst du aufspringen. Das hast du getan. Aber mal anders gefragt, um in diesem Bild zu bleiben, in den Jahren davor, wie oft hast du gezweifelt oder gedacht, vielleicht kommt er gar nicht mehr vorbei bei mir, dieser Zug?
Fast sogar im Gegenteil. Ich habe eher gedacht, dass er an mir vorbeigefahren ist. Nee, also der grundsätzliche Glaube von mir persönlich und von in meinem Umfeld, besonders von meiner Familie, war immer da. Aber ich weiß auch, dass ich, um ehrlich zu sein, vor gut 2,5 Jahren oder so nach ein paar Monaten beim FC St. Pauli, damals mit dem Fabi Hürzeler, einen sehr engen Austausch hatte und und er immer wieder zu mir gesagt hat, wir machen dich zum Bundesligaspieler. Und ich selber zu ihm gesagt habe, ich glaube, das haben schon ein paar probiert, das kriegen wir nicht mehr hin. Da hat er gesagt, doch, du wirst sehen. Und innerlich hatte ich diesen Glauben immer, aber ich kenne natürlich auch das Geschäft und weiß, wie es laufen kann. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich mir das irgendwo erarbeiten konnte die letzten Jahre und auch das Vertrauen vom FC bekommen habe.
Ja, und du hast bei der Vorstellung auch gesagt, das war ein sehr, sehr harter Weg und ich musste sehr viel investieren oder dafür tun. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Warum war dieser Weg für dich persönlich so hart?
Etliche Ups und Downs. Wenn ich da jetzt ausholen würde, dann würden wir wahrscheinlich 3 Folgen drehen müssen. Es war einfach ein harter Weg. Zum einen, weil ich dafür verantwortlich bin, dass es vielleicht nicht schon früher so weit gekommen ist. Dann haben sicherlich noch andere Aspekte eine Rolle gespielt. Und das lässt es mich aber jetzt auf der einen Seite umso mehr genießen, dass ich mir das irgendwo wirklich erarbeiten konnte. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie dann trotzdem das Gefühl, ey, das ist längst überfällig. Und deswegen, also es ist so ein 50-50-Ding. Letztendlich bin ich wirklich sehr dankbar und sehr, sehr froh, dass ich mir diesen Traum erfüllen konnte.
Du zeigst auf jeden Fall, es lohnt sich dran zu bleiben, auch wenn man zwischendurch mal vielleicht so ein bisschen den Glauben verliert. Ein anderer Spieler, der das im Moment auch eindrucksvoll zeigt, ist Kevin Behrens. Der hat mit 30 sein Bundesliga-Debüt gefeiert in der Saison 21-22, also ein bisschen vor dir, aber im höheren Alter. Und warum erzähle ich das? Ihr habt mal 2 Jahre zusammen beim SV Sandhausen gekickt. Hat dir gratuliert zum Bundesliga-Debüt. Habt ihr noch Kontakt? Er hat ja gerade jetzt am ersten Spieltag gleich 3-mal geknipst, dann auch noch per Kopf für Union Berlin.
Wir haben tatsächlich hin und wieder noch Kontakt. Ist ein absolut cooler Typ, sehr, sehr geradlinig. Sehr, sehr ehrlicher Typ, direkter Typ. Aber auch er hat sich diesen Weg, glaube ich, echt hart erarbeitet und er ist ein unglaublicher Spieler. Das mag vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erscheinen oder in den letzten Jahren gar nicht so auffallen, aber der bringt wirklich etliche Sachen mit, die ihn zu diesem Spieler machen, der er momentan ist. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn auch damals beim FC St. Pauli dem Sportdirektor andrehen wollte. Wir aber schon einen ähnlichen Spielertyp hatten zu der Zeit. Im Nachhinein hätte man sich auch über ihn sehr gefreut. Also ich glaube, er verdient schon das, was er gerade durchlebt.
Für ihn hat sich alles gefügt, offenbar bei Union. Für dich jetzt beim FC. Nach rund 250 Spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und damit hat sich auch gefügt, dass du jetzt endlich auf der richtigen Rheinseite kickst. Du hast ja eine Vergangenheit zum Nachbardorf, nenne ich es jetzt mal, bei Leverkusen 10 Jahre da in der Jugend und zweite Mannschaft gespielt. Jetzt bist du richtig in der Heimat angekommen, oder?
Sozusagen. Also grundsätzlich bin ich schon sehr, sehr dankbar dafür, was ich in den Jugendjahren bei Leverkusen durchleben durfte. Also die Bedingungen und die Gegebenheiten waren schon für die Zeit und für einen Jugendspieler schon extrem professionell. Also da wird einem schon echt viel in die Wiege gelegt, dass man den richtigen Weg geht. Dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Konnte da sicherlich auch viel draus ziehen. Aber dass ich jetzt hier spiele, ist für mich wirklich ein Traum. Und deswegen bin ich dankbar dafür, aber ist längst abgeschlossen.
Ja, und auch weil du viele Freunde hier hast, die, glaube ich, alle eine FC-Dauerkarte haben.
Tatsächlich habe ich einige Kollegen, die jedes Wochenende hier im Stadion sind, sogar auch bei Auswärtsfahrten ab und zu dabei sind. Also ich glaube, für die ist das schon nochmal was ganz, ganz Besonderes, mich da auf dem Platz rumlaufen zu sehen.
Und du hast es erwähnt, du bist ein Familienmensch. Deine Familie wohnt auch hier in Köln oder im Kölner Raum und hast sie jetzt wieder näher bei dir.
Genau, also ich war die letzten 10 Jahre unterwegs irgendwo und meine Eltern haben mich tatsächlich bei jedem, und das ist jetzt nicht einfach so gesagt, wortwörtlich bei jedem Heimspiel und bei jedem Auswärtsspiel in den letzten 10 Jahren begleitet, haben jeden Weg auf sich genommen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich denen erstens ein bisschen Spritkosten erspare und zweitens auch einfach mit dem Alter jetzt, weil jünger werden sie leider nicht mehr, einfach auch viel Stress erspare und die freuen sich natürlich auch nur eine Viertelstunde zum Stadion zu fahren.
Wie stolz sind die denn gerade, Mama und Papa, dass ihr Sohn jetzt erste Bundesliga spielt?
Also meine Eltern grundsätzlich waren schon immer unterstützend, sehr fußballbegeisternd, was meine Person angeht. Und ich kann mich erinnern, dass ich nach der Unterschrift beim FC Köln nach Hause kam und wir natürlich auch dieses Thema dann so zu Hause so ein bisschen besprochen haben oder das angefangen haben, darüber zu reden. Und mein Vater dann gesagt hat, jetzt habe ich so meinen Seelenfrieden gefunden und also ich glaube grundsätzlich auch ohne erste Liga zu spielen, habe ich mit vielen Dingen, glaube ich, meine Eltern stolz machen können, aber wenn der Vater dann sagt, du, jetzt kann ich in Ruhe schlafen und in Ruhe den Seelenfrieden genießen, dann bedeutet mir das als Sohn schon sehr, sehr viel.
Und dein Vater war ja auch selbst Fußballprofi? Gleichzeitig dein größter Fan und auch größter Kritiker oder wie sieht so dieses sportliche Verhältnis aus, Vater-Sohn?
Er war in den Jugendjahren oder in den Anfangszeiten als Profi eher kritisch, aber nicht, weil der irgendwie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie nicht Gas gebe, sondern einfach, weil er weiß, was es mit sich bringt und wie hart man für diesen Weg arbeiten muss und wie leicht man heutzutage auch als vor allem als junger Spieler so ein bisschen auf den falschen Weg geraten kann und vieles für selbstverständlich halten kann. Und da immer wieder an sich zu arbeiten, das war so ein bisschen so seine Intention, um Druck zu machen. Aber sonst war er immer der Unterstützer schlechthin. Hat für mich schon immer eine Vorbildsfunktion gehabt, mein Vater in allen Belangen. Von daher ist das nicht nur mein Verdienst, hier heute zu sitzen oder hier heute auf dem Platz zu stehen, sondern der Verdienst meiner ganzen Familie.
250 Zweitligaspiele, habe ich schon erwähnt, hast du gemacht und natürlich bist du eher der Torvorbereiter, aber wenn du mal triffst, dann aber mal so richtig schön, ne? Also Lea Paccarada und Traumtore, das passt durchaus zusammen. Ich habe nochmal nachgeguckt, insgesamt 11 Treffer stehen auf dem Konto, einer schöner als der andere.
Da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also ich würde gerne tauschen, ein paar schlechte Dinger dabei zu haben und dafür mehr Tore zu haben, aber die Dinger, die tatsächlich dann reingegangen sind, die waren wirklich gefühlt alle irgendwie wunderschön, bis auf einen Elfmeter, glaube ich. Ja, irgendwie, also haue ich im Training alles drüber und drunter und im Spiel geht er dann manchmal einfach auch irgendwie rein. Ja.
Da hast du was mit Benno Schmitz gemeinsam. Der kann jetzt auch irgendwie nur Traumtore, wenn er mal trifft. Genau. Letzte Saison gegen Leverkusen in den Winkel, jetzt in Osnabrück noch schöner, wie ich fand.
Das scheint der Fluch der Außenverteidiger zu sein, dass wenn sie mal treffen, dann aber richtig.
Geholt worden bist du aber natürlich vor allem, um erstmal hinten links dicht zu machen, die Seite und dich dann nach Möglichkeiten immer vorne einzuschalten und wie gesagt dann auch Tore vorzubereiten oder wie es viele sagen, in die Fußstapfen von Jonas Hector zu treten. Nervt dich das, wenn immer wieder dieser Vergleich da mit Jonas kommt oder kannst du damit ganz gut leben? Er war nun mal eine Spielerpersönlichkeit, die über Jahre hier sehr, sehr viel bewegt hat beim ersten FC Köln.
Ja, dass das Thema hin und wieder aufkommt oder immer wieder aufkommen wird, das war mir auch vorher bewusst. Ich meine, mir war schon klar, in welche Fußstapfen man oder ich persönlich hier treten soll. Hab's aber auch immer wieder erwähnt, dass es gar nicht darum geht, ihn irgendwie 1:1 zu ersetzen, sondern einfach mit meiner Art und Weise der Mannschaft zu helfen. Wir sind in vielen Sachen, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich, finde ich jetzt persönlich. Unterscheiden uns ein paar Kleinigkeiten natürlich, weil jeder seine Stärken und Schwächen mitbringt. Aber grundsätzlich geht es einfach für mich darum, so meinen Stempel aufzudrücken und das zu machen, was ich kann und der Mannschaft zu helfen. Und letztendlich sind die Vergleiche dann irgendwo, also oder diese Nachfolgergeschichte, Fußstapfengeschichte gehört halt auch dazu.
Ja. Und ihr hattet zumindest die Gelegenheit, mal kurz miteinander zu sprechen, ne?
Ja, das war ein ganz kurzes Sehen. Das war auch das erste Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe. Mhm. Also ich habe vorher tatsächlich wirklich nur Gutes gehört von ihm. Hatten nur eine Sekunde gequatscht und wie gesagt, da hat er mir eigentlich mehr oder weniger die Daumen gedrückt oder auch mir gegenüber da zuversichtlich gesagt, dass er glaubt, dass ich das gut hinbekommen werde. Und das waren coole Worte. Und habe ihn auch so dann quasi kennengelernt, wie ich ihn auch vorher vom Hörensagen kannte.
Und Jonas ist ja nicht ganz weg vom 1. FC Köln. Wir haben ihn jetzt gegen Nantes im Testspiel schon wieder im Rhein-Energie-Stadion gesehen. Bei der U21 hat er, glaube ich, schon zugeguckt. Gut möglich also, dass er jetzt beim ersten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auch wieder als Fan dann auf der Tribüne sitzt. Wie sehr freust du dich auf dein erstes Heimspiel im FC-Trikot?
Spätestens, wenn das Stadion vorm Anpfiff schon ganz, ganz laut wird, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass der Jonas im Bildschirm gezeigt wird. Ja, ich freue mich extrem. Ich habe ja selber einmal hier in Köln gespielt gegen den FC. Mhm. 3-0 verloren damals und da konntest du schon als Gegenspieler so ein bisschen nur erahnen, was dieses Stadion für eine Wucht mitbringt und das dann selber jetzt für den FC miterleben zu dürfen. Ja, das ist eine pure Freude und jetzt schon eine gewisse Anspannung, ein gewisses Kribbeln da. Und ich freue mich einfach nur und versuche das dann zu genießen.
Lead Paccarada, der neue Linksverteidiger des 1. FC Köln. Und apropos Kribbeln, geht euch auch so, oder? Also mir auf jeden Fall. Ich freue mich tierisch drauf. Erstes Heimspiel der neuen Saison, Samstag 15:30, beste Bundesliga-Zeit gegen den VfL Wolfsburg. Endlich wieder die FC-Hymne im Stadion vor dem Anpfiff, während des Spiels dann hoffentlich das ein oder andere Köller-Love und nach dem Abpfiff dann die Welle vor der Südkurve. So soll's laufen, bitte schön. Ich habe das vermisst und es ist gut möglich, dass ein weiterer Neuzugang ebenfalls in den Genuss dieser ganz besonderen Atmosphäre in Köln kommt. Der erst seit Dienstag da ist, da hat er das erste Mal mit der Mannschaft trainiert und er heißt Farid Alidou. Ihr habt es mitbekommen, ausgeliehen worden von Eintracht Frankfurt, offensiver Außenbahnspieler, der Steffen Baumgart vorne mehr Optionen geben soll, vor allem mehr Tempo.
Ich werde jetzt nicht anfangen, ob er technisch gut ist oder nicht oder was er dann noch alles macht. Das erarbeiten wir uns ganz in Ruhe, aber zumindest haben wir uns ja vorgestellt, dass wir jemanden kriegen, der eine gute Geschwindigkeit hat auf der Position. Das haben wir jetzt und jetzt geben wir dem Jungen genauso Zeit wie allen anderen, sich hier zu akklimatisieren, reinzukommen und dann gucken wir mal, dass er im Laufe der Saison ein großer Vorteil, ein guter Faktor werden kann.
Ja, was das Physische anbelangt, da sollte jetzt schon alles passen. Alidou hat die Vorbereitung bei der Eintracht ja voll durchziehen können.
Von der Warte gehen wir mal davon aus. Trotzdem geht es ja auch immer um Abläufe, muss sich an Sachen gewöhnen und die Zeit sollten wir ihm auch geben. Also wir sollten nicht gleich alles erwarten, sondern nach und nach reinkommen, auch in die Abläufe, wie wir was machen. Ich glaube, das ist normal, dass das überall ein bisschen Zeit braucht und deswegen aber erstmal sieht das alles gut aus.
Ja, und nicht zu viel erwarten heißt, Alidou wird voraussichtlich nicht gleich in der Startelf stehen, wobei ausgeschlossen ist das bei Steffen Baumgart nicht.
Ja, zumindest habe ich ihn jetzt nicht als Plan, dass er von Anfang an spielt, aber auch das lasse ich mir ja noch offen. Jetzt sollen wir erstmal ins Training kommen, aber ich sehe ihn jetzt nicht, dass er jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen gleich von Anfang an spielt. Aber auch da mache ich ja sowas nicht und meißel das in Stein, sondern da warte ich ab. Ich gehe davon aus, dass er sich ganz normal reinarbeiten wird und wenn alles gut läuft, wird er im Kader stehen. Und dann schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Baumgart mit derselben Startelf wie in Dortmund beginnt. Ja, Alidou dann in der zweiten Halbzeit bringt, damit nochmal richtig Tempo und 1-gegen-1 Qualitäten reinbringt. Aber lassen wir uns überraschen. Baumgart ist ja immer für eine Überraschung gut. Wäre jetzt nicht das erste Mal. Ganz vorne wird, sollte im Training nichts mehr dazwischen kommen, wieder Davy Selke stürmen. Dann diesmal hoffentlich länger als 52 Minuten. Tigges ist nach langer Verletzungspause wieder ein Thema für den Kader, hat sich zurückgearbeitet nach seiner Schulterverletzung. Da könnte Baumgart also endlich wieder einen weiteren körperlich starken Mittelstürmer nachlegen. Ultima und Dietz fallen dagegen weiter leider aus. Und auch für Meiner kommt ein Comeback vermutlich noch zu früh. Der hat ja 4 von 6 Wochen Vorbereitung im Grunde verpasst. Erst war er lange krank, dann kam diese Rückenverletzung, möglicherweise sowas in Richtung Hexenschuss dazwischen. Also der muss sich noch ranarbeiten, ein paar extra Schichten im Training schieben, um dann wieder Bundesliga-tauglich zu sein. Soweit das Personal-Update vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg. Aber völlig egal, wer da letztendlich auf dem Platz steht. Hey, alles raushauen, wie in Dortmund. Unterstützung von den Rängen, die da sein wird, mitnehmen und dann Attacke nach vorne, oder? Die ersten Punkte der neuen Saison holen. Das wäre jetzt mal mein Plan. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Und ihr könnt gerne wieder live dabei sein.
hat sich nichts geändert in der neuen Saison. Natürlich gibt es alle FC-Spieler in der Bundesliga und im DFB-Pokal wieder die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit live auf eure Ohren über das FC-Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die App. In Ausschnitten seid ihr wie gewohnt bei Radio Köln bestens aufgehoben. Die Kollegen schalten immer wieder aus dem Studio in Köln-Mühlheim raus. Dann Samstag ab 15.30 Uhr ins Rhein-Energie-Stadion. Ja, und hier im FC-Podcast, da hören wir uns übrigens erst in 14 Tagen dann wieder. Das ändert sich zumindest jetzt erstmal vorerst in der neuen Saison. Der Rhythmus des FC-Podcasts. Und ja, deshalb werden wir dann einfach in der nächsten Folge das erste Heimspiel gegen Wolfsburg nochmal ein bisschen nachbesprechen, beziehungsweise dann die Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt. Und ich werde mich selbstverständlich wieder um einen interessanten Gast kümmern, über den wir dann ganz neue Einblicke rund um den ersten FC Köln bekommen. Seid da gespannt. Ja, und schaltet unbedingt wieder ein. Würde mich freuen, wenn ihr zuhört. In der nächsten Folge des FC-Podcasts. Für diese Folge war's das. Jetzt, come on FC. Alles raushauen gegen Wolfsburg. Samstag 15.30 Uhr. Es wird Zeit für die ersten drei Punkte der neuen Saison. Bis dahin. Madet Jod.
Der FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.